Deutschlandfunk, das war der Tag.
An diesem Sonntagabend mit Sören Brinkmann. 1,5 Grad, das ist immer noch die Marke, an der der Erfolg bzw. Misserfolg der internationalen Klimaschutzpolitik bemessen wird. Auf 1,5 Grad soll die globale Erwärmung begrenzt werden im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Auch wenn viele Experten inzwischen sagen, dass das eigentlich fast gar nicht mehr zu schaffen sei, höchstens mit enormen Anstrengungen. Ob die Weltgemeinschaft dabei vorankommt, das zeigt sich nun bei einer neuen Runde der UN-Klimakonferenzen in diesem Jahr im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Mit welchen Stimmungen und Stimmen die Konferenz heute eröffnet wurde, das ist ein Thema gleich. Außerdem schauen wir auf eine angebliche Terrorliste der Ukraine und die Irritationen darum. Und wir berichten über die Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann. Ihnen einen guten Abend. Willkommen zu unserer Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Der russische Krieg in der Ukraine und die daraus folgende Energiekrise, mit der viele Länder zu kämpfen haben, stellen das Problem Klimawandel nicht nur in den Schatten, sie könnten es sogar noch weiter verschärfen. Denn um aus der Abhängigkeit von Russland herauszukommen, wird vielerorts nun wieder verstärkt auf den Energieträger Kohle gesetzt, auch in Deutschland. Vor diesem Hintergrund wird nun wieder in großer Runde debattiert über eines der großen Probleme unserer Zeit. Viele sagen sogar, der Klimawandel ist die ultimative Herausforderung für die Menschheit. 30 Jahre ist es nun her, dass in Rio de Janeiro zum ersten Mal ein UN-Umweltgipfel zusammengekommen ist. Heute hat die 27. Nachfolgekonferenz COP27 begonnen mit Appellen, Warnungen und einem kleinen Erfolg in einem bekannten Badeort am Roten Meer.
Sharm el-Sheikh ist ein Badeort mitten in der Wüste Ägyptens, weit ab von der turbulenten Hauptstadt Kairo und dem dicht besiedelten Nildelta. Für Simon Stiel, den neuen Chef des Sekretariats der UN-Klimarahmenkonvention UNFCCC, ist gerade diese Abgeschiedenheit eine Möglichkeit, den Schutz des Klimas in einem besonders schwierigen Umfeld voranzubringen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, Inflation und Verknappung von Lebensmitteln und Energie lenken die Aufmerksamkeit auf andere Dinge. Simon Stiel kommt aus dem von der Erwärmung stark bedrohten karibischen Inselstaat Grenada und er will sich von den Krisen nicht ablenken lassen. Wir müssen einen sicheren politischen Raum schaffen, ihn gegenüber allem, was außerhalb passiert, abschirmen, um unseren Job zu tun und die Welt zu verändern. Doch die weltweit gewachsenen Spannungen erschweren auch den Klimaschutz. China und die USA, die beiden größten CO2-Emittenten, haben ihre Kooperation bei dem Thema praktisch auf Eis gelegt und die war in der Vergangenheit ein wichtiges Zugpferd für größere Anstrengungen. Christoph Bahls, der politische Geschäftsführer des Umwelt- und Entwicklungspolitischen Verbandes German Watch, hofft, dass die nächsten zwei Wochen trotzdem ein Signal senden werden.
Also der eine Punkt, der zentral ist in meinen Augen, ist, dass eine Kooperation auch in Zeiten dieser zunehmenden Polarisierung im Klimabereich dennoch möglich ist und von ganz vielen Staaten angestrebt wird. Wenn das ein klares Signal ist, wäre schon mal sehr gut.
In den vergangenen Jahren war der Rechtsrahmen für den internationalen Klimaschutz Top-Thema bei Klimakonferenzen. Der ist inzwischen geschaffen, doch die Welt erwärmt sich weiter. UNFCCC-Chef Simon Stiel zu den Aufgaben der nächsten Zeit.
Today a new era begins.
Heute beginnt eine neue Ära und wir fangen an, die Dinge anders zu machen. Paris hat uns das Abkommen gegeben, Katowice und Glasgow gaben uns den Plan, Sharm el-Sheikh bringt uns die Umsetzung. In Sharm el-Sheikh geht es darum, die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Klimaschutz zu verkleinern und es geht vor allem ums Geld. Zum ersten Mal wurde das Thema Zahlungen für Schäden und Verluste durch erwärmungsbedingte Katastrophen auf die Tagesordnung gesetzt. Entwicklungsländer hatten 10 Jahre vergeblich um diesen Tagesordnungspunkt gekämpft. In 2 Jahren soll es hierzu Ergebnisse geben. Über eine Pflicht zum Schadensersatz wollen die Industrieländer allerdings nach wie vor nicht reden. Das Geld sei in den reichen Ländern vorhanden, sagt Sabine Minninger, Klimaexpertin bei der Hilfsorganisation Brot für die Welt.
Das ist immer eine Prioritätensetzung, wenn ich sehe, wofür auch in Deutschland Geld ausgegeben wird, und zwar wirklich für die Subventionierung der fossilen Energien, dann fehlt mir da das Verständnis zu sagen, nein, wir geben hier in Deutschland Geld aus für die Verschmutzung der Atmosphäre, aber wir kommen nicht für die Schäden auf, die wir im globalen Süden verursachen. Das ist doch nicht gerecht.
Größere Fortschritte bei der Verringerung der Emissionen sind in Sharm el-Sheikh dagegen nicht absehbar. Und es gibt die Befürchtung, die Konferenz könnte mit einem äußerst mageren Ergebnis zu Ende gehen. Christoph Bahls von German Watch antwortet auf die Frage nach den Erfolgsaussichten.
Meines Erachtens ist Optimismus und Pessimismus die vollkommen falsche Herangehensweise an solche Konferenzen, sondern auf der einen Seite ist klar, was wir erreichen müssen. Auf der anderen Seite müssen wir die Schlupflöcher suchen, mit denen man möglichst viel davon erreichen kann. Und wir müssen den Druck für die nächsten Jahre aufbauen, dass man noch wesentlich mehr dann erreichen kann dabei.
Am Montag beginnt das High-Level-Segment der Konferenz. 110 Staats- und Regierungschefs werden erwartet. Am Nachmittag redet Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch US-Präsident Joe Biden steht auf der Rednerliste.
Der Kampf gegen den Klimawandel als Chefsache, ob sich die Ergebnisse daran messen lassen können, darüber wird Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion in den kommenden Tagen weiter berichten, aus Sharm el-Sheikh. Erst war von Terrorliste die Rede, ein Begriff, der nicht wirklich zu passen scheint. Doch eine Liste wird oder wurde in der Ukraine tatsächlich geführt, in der Personen genannt sind, die aus Kiews Sicht russische Propagandaerzählungen verbreiten. Auch der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Rolf Mützenich, steht darauf, auf dieser, wie er es nannte, Terrorliste. Und so äußerte er sich heute dazu.
Ich muss einfach sagen, ich bin schon irritiert gewesen, dass ich von der ukrainischen Regierung auf eine Terrorliste gesetzt wurde, mit der Begründung, ich setze mich für einen Waffenstillstand ein oder für die Möglichkeit, über lokale Waffenruhen auch in weitere diplomatische Schritte zu gehen. Und auf dieser Grundlage, dass man auf diese Terrorliste der ukrainischen Regierung gekommen ist, hat man ja sozusagen dann auch Sekundärdrohungen.
SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Und sein Vorwurf wiederum führte zu Irritationen in Kiew. Das ukrainische Außenministerium erklärte, die Regierung führe keine Terrorliste. Alle Behauptungen Mützenichs über seine angebliche Verfolgung durch ukrainische Behörden seien unwahr, hieß es von einem Sprecher des Ministeriums. Doch was hat es mit dieser Liste auf sich, mit mehr als 70 Personen, die das Zentrum gegen Desinformation des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine verfasst hat? Rebecca Barth berichtet.
Alice Schwarzer, Rolf Mützenich, Marine Le Pen, Jeffrey Sachs. Sie alle haben eines gemeinsam. Sie stehen auf einer Liste des ukrainischen Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation. Der Vorwurf? Sie verbreiten russische Propagandanarrative. Doch auf der Liste des Zentrums finden sich kaum ernstzunehmende Propagandisten der russischen Staatsmedien. Stattdessen eine teilweise wahllos und inkonsequent wirkende Auflistung vor allem westlicher Personen des öffentlichen Lebens. Rolf Mützenich und Johannes Warwick werden aufgelistet, Sarah Wagenknecht und Gerhard Schröder beispielsweise aber fehlen. Das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation nahm im April 2021 seine Arbeit auf Initiative von Präsident Zelensky. Es wird ein Schutzschild der Ukraine werden und alles dafür tun, damit es ein schwarzer Freitag für Propagandisten und Saboteure von Informationen in und außerhalb der Ukraine wird. Propaganda und Desinformation. Sie waren schon vor Beginn des Krieges in der Ostukraine 2014 ein wichtiger Bestandteil des hybriden Krieges gegen die Ukraine. Geführt nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch im Informationsraum. In Medien, im Internet, in der Ukraine, aber auch im Ausland. Schon während der Maidan-Proteste im Winter 2013 in Kiew verbreitete Russland die Behauptung, es handele sich um einen faschistischen Putsch. Ein Mythos, der besonders Menschen in der Ostukraine Angst macht. Sie konsumieren zu diesem Zeitpunkt häufig russische Medien. Die Ukraine sieht sich auch in einem Informationskrieg, den sie versucht zu gewinnen. Das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation ist da nur eine Gegenmaßnahme. Irina Vereshchuk erklärt damals, das ist ein Koordinierungszentrum. Es wird Informationen analysieren, sammeln, zusammenfassen und dann Schlussfolgerungen zu bestimmten Informationen ziehen. Das wird hauptsächlich Falschmeldungen betreffen, die Russland verbreiten wird und auch schon verbreitet, um Aufklärung zu betreiben und vor diesen Informationen zu warnen. Das ist für uns, Politiker und für die Behörden, für alle. Das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation untersteht dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine und ist somit eine Regierungsbehörde. Es kann aber keine Sanktionen gegen Personen aussprechen. Zurzeit wirft es über 90 Personen aus Politik, Medien, Wissenschaften und Unterhaltung vor, Narrative zu verbreiten, die mit russischer Propaganda übereinstimmen. Sie alle befinden sich auf der mittlerweile bekannten Liste.
Rebecca Barth berichtete. Ein Machthaber, der ohne die Hilfe von Russlands Präsident Putin wahrscheinlich schon lange nicht mehr in seiner Position wäre, das ist der syrische Präsident Bashar al-Assad. Der führt in seinem Land weiter einen erbarmungslosen Kampf gegen einen Teil der Bevölkerung und offenbar wird er dabei weiterhin unterstützt vom russischen Militär. Nun sind durch Raketenbeschuss in Flüchtlingscamps mehrere Menschen getötet worden. Informationen von Martin Durm.
Das syrische Regime hat die Provinz Idlib im Nordwesten des Landes heute mit Raketen beschossen und mit Kampfflugzeugen bombardiert. Dabei hat es nach übereinstimmenden Berichten mindestens 9 Tote gegeben. Über 70 Menschen wurden verletzt, darunter auch Kinder. Bei den Angriffen wurden offenbar mehrere Flüchtlingslager westlich der Stadt Idlib getroffen. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtet vor Ort von ausgebrannten Zelten und Raketentrümmern. Angeblich waren auch russische Kampfflugzeuge an den Bombardierungen beteiligt. Russland hat 2015 an der Seite des syrischen Machthabers Assad in den Bürgerkrieg eingegriffen und dadurch das Regime vor dem Untergang gerettet. Mit massiver russischer Unterstützung wurden die Aufständischen nach und nach in den Nordwesten des Landes zurückgedrängt. Assad kann dort nun im Schatten des Ukraine-Krieges die letzte Bastion seiner Gegner attackieren. Die Provinz Idlib wird mittlerweile von islamistischen Milizen beherrscht. Syrische Staatsmedien berichten deshalb, bei den heutigen Angriffen seien nur islamistische Stellungen attackiert worden. In Idlib leben aber auch über 4 Millionen binnenvertriebene Syrer, die auf internationale Hilfe angewiesen sind und unter katastrophalen Bedingungen in Flüchtlingscamps hausen. Sie sind dem Druck islamistischer Milizen genauso ausgesetzt wie dem Beschuss syrischer Regierungstruppen. Vergangenen Oktober brach zu allem Elend in den Lagern die Cholera aus. Die Vereinten Nationen haben schon über 3000 Fälle registriert. Für die Vertriebenen gibt es keinen Ausweg. Die Lager sind überfüllt, die Grenze zur benachbarten Türkei ist geschlossen.
Die Liste ist lang und reicht von geschmacklosen Sprüchen und egozentrischen Auftritten bis hin zu einer Anklage und Aussagen vor Gericht, die als irritierend bezeichnet wurden. Das Ergebnis, viele Fürsprecher hatte der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann nun wirklich nicht mehr. Auch seine eigene Partei, die SPD, hat seine Abwahl unterstützt. Doch das letzte Wort hatten heute die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt und die haben offenbar eindeutig entschieden. Hanna Immich.
In Frankfurt am Main gab es heute ein Novum in der Geschichte der Stadt. Die Menschen haben in einem Bürgerentscheid mit großer Mehrheit ihren Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, abgewählt. Gegen 20 Uhr lag die Wahlbeteiligung bereits bei über 40%. Davon stimmten 95,1% mit Ja, also für eine Abwahl von Feldmann. Damit wurde das notwendige Quorum von mindestens 30% aller Wahlberechtigten, die gegen den OB stimmen, sogar noch übertroffen. Feldmann selbst trat nach der Abwahl vor die Presse und bedankte sich bei seinen langjährigen Unterstützern. Es sei nicht das Ergebnis, das er sich erhofft habe, aber das sei Demokratie und die werde er akzeptieren. Das amtliche Endergebnis wird kommenden Freitag bekannt gegeben. Dann endet offiziell die Amtszeit von OB Feldmann. Neuwahlen müssen innerhalb der nächsten 4 Monate stattfinden. Notwendig geworden ist das Verfahren, weil der Frankfurter Oberbürgermeister das Vertrauen im eigenen Stadtparlament verloren hat. Feldmann steht aktuell unter anderem wegen Korruptionsverdacht in der sogenannten AWO-Affäre vor dem Frankfurter Landgericht und muss sich wegen möglicher Vorteilsannahme im Amt behaupten.
Informationen von Hanna Immich. Sie hören den Deutschlandfunk. Das war der Tag. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, das Kirchenparlament, ist eines der zentralen EKD-Gremien und entsprechend weitreichend die Entscheidungen, die hier getroffen werden. Heute hat das jährliche Treffen begonnen, diesmal in Magdeburg. Es geht um den Haushalt der Evangelischen Kirche, aber unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges in der Ukraine steht auch eine Aussprache über christliche Friedensethik auf der Tagesordnung. Sebastian Mantai über den Auftakt.
Blauer Himmel, Sonnenschein. Mit diesem Wetter begrüßte Magdeburg die Teilnehmer der 13. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Doch trotz des strahlenden Lichtes sorgt ein Thema für dunkle Wolken, der Ukraine-Krieg. Im Eröffnungsgottesdienst der Synode im Magdeburger Dom appellierte Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, sich an den gewaltfreien Weg Jesu zu erinnern, wenn man jetzt über Waffenlieferungen an die Ukraine streitet.
Es geht um Frieden und Gerechtigkeit und nichts Geringeres. Und zwar so, dass wir dafür einstehen, auch wenn es Spott und Verfolgung und Beschimpfung bringt. Wie schwer haben es jetzt die Pazifisten, die Jesus selig preist, in der Ukraine und in Russland und auch hier bei uns im Land? Waren wir nicht noch gestern auf dem Weg, eine Kirche der Gerechtigkeit und des Friedens zu werden? Andererseits müssen wir nicht um der Gerechtigkeit und Nächstenliebe willen helfen? Das ist klar, aber auch mit Waffen? Ich sage nein, aber können wir einem ungerechten Frieden zustimmen?
Keine Waffen für die Ukraine, meint Bischof Kramer, der zugleich Friedensbeauftragter der EKD ist. Anders sieht es die Ratsvorsitzende Annette Kruschus. Sie könne sich schon vorstellen, dass mit Waffen zur Verteidigung Frieden geschaffen werden könne, aber auch neues Leid entstehe.
Aus meiner Sicht, mir ist es jedenfalls nicht möglich, da ein klares Ja oder Nein zu sagen, weil es immer dieses hat. So wie ich Ja zu einer Waffe sage, habe ich immer beides. Ich schütze und rette und verteidige und ich greife was anderes an. Und in Russland gibt es auch Menschen. Und wenn da ein Leben, ein Soldat getötet wird, dann ist der genauso zu beklagen wie der Soldat, der in der Ukraine getötet wird. Da ist Mensch, Mensch.
Es sind viele Krisen, über die seit heute in Magdeburg debattiert wird. Geht es um die Kirchenaustritte, den sexuellen Missbrauch, den Klimawandel und die drohende Spaltung der Gesellschaft, die für viel Unzufriedenheit bei den Menschen in Deutschland sorgt. Die evangelische Kirche will sich stärker einbringen, sagt Anna-Nicole Heinrich, Präses der Synode.
Wir als Präsidium haben heute ja ein Bild dafür gezeichnet. Wir haben das Bild der Slackline verwendet und haben gesagt, wir müssen immer wieder aufstehen. Wir müssen gemeinsam unterwegs sein und nämlich da, wo wir Halt in aller Unsicherheit suchen, wo wir Beheimatung in aller Ruhelosigkeit suchen und Hoffnung in aller Aussichtslosigkeit. Ich glaube, die Menschen da abzuholen, wo sie sich essentielle Fragen stellen, wo sie Trost suchen, wo sie manchmal vielleicht nicht wissen, wohin mit ihrer Empörung, mit ihrer Wut. Da sollte Kirche hin und das findet bestimmt nicht immer nur am Sonntag um 10 Uhr im Gottesdienst statt, sondern an ganz vielen unterschiedlichen Orten und eben, das haben wir heute auch stark gemacht, in der Vernetzung mit anderen AkteurInnen.
Noch bis Mittwoch tagen die 128 Synodalen in Magdeburg, um gemeinsam die evangelische Kirche in Deutschland zukunftsfest zu machen.
Sebastian Mantay. Und von der evangelischen zur katholischen Kirche, der Papst hat die katholische Kirche in Deutschland aufgerufen, sich auf die Basis ihres Glaubens zu besinnen. Er kritisierte die Reformdiskussionen hierzulande. Jörg Seiselberg.
Die Mahnung des Papstes an die deutschen Katholikinnen und Katholiken, sie sollten ihre Inspiration in den Wurzeln des Glaubens suchen und nicht rein ethischen Debatten und Zeitgeistdiskussionen verfallen. Franziskus machte mit diesem Appell in seiner Pressekonferenz auf dem Rückweg vom Besuch in Bahrain erneut deutlich, dass er die deutsche Reformdebatte im synodalen Weg kritisch sieht. Dort wird unter anderem über eine stärkere Rolle der Frau in der katholischen Kirche und ein Ende des Zölibats diskutiert. Franziskus wiederholte in diesem Zusammenhang seine Botschaft, Deutschland habe bereits eine große evangelische Kirche und brauche keine zweite. Gleichzeitig äußerte sich der Papst positiv über die Arbeit von Frauen als Laien in der katholischen Kirche. Immer wenn er Ämter im Vatikan mit Frauen besetzt habe, hätten diese ihre Arbeit besser gemacht als Männer. Der Papst bezog auch Stellung zur neuen radikalen rechten Ministerpräsidentin Meloni in Italien. Franziskus sprach sich dafür aus, der Regierung Meloni eine Chance zu geben und sie zu unterstützen, da sie von der Mehrheit der Italiener gewählt worden sei. Gleichzeitig appellierte der Papst, Migranten auf dem Mittelmeer zu retten. Die Europäische Union müsse Italien und die anderen EU-Mittelmeerländer dabei unterstützen.
Halloween-Spaß, der in einer Tragödie endete. Es ist inzwischen eine Woche her, dass bei einer Massenpanik in einem Ausgehviertel in Seoul mehr als 150, vor allem junge Menschen, gestorben sind. Noch etliche mehr wurden verletzt. Nun sind zu Mahnwachen und Protesten gegen die Regierung Südkoreas tausende Menschen im Land zusammengekommen. Unsere Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann berichtet.
Wie sich die Bilder gleichen. Tausende haben sich am Abend in Seouls Innenstadt zu einer Mischung aus Trauer- und Protestmarsch versammelt. Sie gedenken der vielen Opfer infolge einer Massenpanik im Ausgehviertel Itaewon. Bilder, die Südkorea in dieser Form zuletzt einmal wöchentlich von Herbst 2016 bis zum Frühjahr 2017 gesehen hat und die zum Sturz der damaligen Präsidentin Park geführt hatten. Damals wie heute erleuchten tausende Kerzen den Nachthimmel von Seoul. Gestern endete in Südkorea die öffentliche Trauerzeit für die Opfer der Katastrophe. Kim Un-ki war vor einer Woche auch in dem Viertel, musste wie viele andere Partygänger mit ansehen, wie Menschen starben, weil sie einfach zu lange keine Luft mehr bekommen hatten. Erste Hilfemaßnahmen zu spät kamen. Jetzt steht er vor den Massen auf einer Bühne.
만약에 우리가 Wenn es eine vorbildhafte Person gegeben hätte, die uns hätte in der Situation anleiten können, hätten wir schneller und geordneter reagieren und mehr Leben retten können. Doch an dem Abend herrschte nur Chaos, viel zu wenige Polizisten waren im Einsatz. Keiner stoppte rechtzeitig die Menschenmassen, die zu Tausenden in die engen Gassen des Partyviertels gedrängt waren und für die es keinen Ausweg gab. Diese 59-Jährige ist, wie viele andere, schwer getroffen. Südkorea sei Zeuge der Opfer der jungen Menschen. Als Mutter zweier Kinder tue ihr das unendlich leid, sagt sie einem Reuters-Reporter. Aufgerufen hat die Opposition zu der Demonstration. Viele der Teilnehmenden haben dann auch Schilder dabei, auf denen sie den Rücktritt der konservativen Regierung von Yoon Suk-yeol fordern. Der Präsident war im Frühjahr mit einer hauchdünnen Mehrheit gewählt worden. Zwar haben sich Yoon, der Innenminister und der Polizeichef bereits öffentlich entschuldigt, doch vielen geht das nicht weit genug. Das Unglück hat Südkorea traumatisiert. Dieser 44-Jährige sagt, es war so frustrierend, als ich die Nachrichten verfolgt habe, war ich geschockt. Als ich danach in der U-Bahn unterwegs war, sind mir einfach so die Tränen gekommen. Und ich denke, so wie mir geht es vielen Menschen. Nicht nur wegen der dramatischen Bilder und der Augenzeugenberichte, sondern vermutlich auch, weil sich mancher an den Untergang der Sewol-Fähre vor 8 Jahren erinnert fühlt. Damals waren ebenfalls meist junge Menschen gestorben und bis heute machen viele dafür die damalige Regierung verantwortlich. Immer noch ist unklar, warum es vor einer Woche in einer engen Gasse in Itaewon zu einer Massenpanik gekommen war.
Der Beitrag von Katrin Erdmann, und wir haben am Ende dieser Sendung noch den Blick in die Kommentarspalten, die Presseschau. Zusammengestellt von Jan Altmann, präsentiert von Joachim Eich.
Ein Thema in den Zeitungen von morgen ist die UNO-Klimakonferenz in Ägypten. Die Neue Osnabrücker Zeitung erläutert, es geht nicht mehr darum, den Klimawandel zu verhindern, er ist längst da. Fatalistisch ergeben sollten wir uns dieser Entwicklung gleichwohl nicht, denn nur wenn es noch gelingt, das Schlimmste zu verhindern, gibt es eine reelle Chance, sich auf die Konsequenzen technologisch und gesellschaftlich einzustellen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung äußert sich zur Rolle der Schwellen- und Entwicklungsländer. Da inzwischen 2/3 der Emissionen von ihnen stammen, müssen die ärmeren Länder ihren Minderungspflichten engagierter nachkommen. Die reichen Staaten sollten Zugeständnisse machen, aber nicht bedingungslos. Die Welt könne nur beide Halbkugeln zusammen retten, Nord und Süd. Die Berliner Morgenpost erwartet nicht, dass die Konferenz in Sharm el-Sheikh die klimapolitische Wende bringt. Es wird wieder wortreiche Bekenntnisse geben. Dabei zählen nur Taten. Die von der Bundesregierung geplanten Klimapartnerschaften, etwa Südafrika beim Kohleausstieg zu unterstützen, sind Schritte in die richtige Richtung. Das ist klimapolitischer Minimalismus, aber es ist besser als nichts. Der SPD-Debattenkonvent ist Thema in der Rheinischen Post aus Düsseldorf. Zu den Parteivorsitzenden heißt es: Klingbeil streichelte in seiner Rede auch die so oft bemühte sozialdemokratische Seele. Das Thema der Verteilung in der Gesellschaft, Themen wie die Vermögensabgabe oder die Übergewinnsteuer, will er bis 2023 ausbuchstabieren. Seine Co-Chefin Saskia Esken plädiert bereits öffentlich für die Vermögensabgabe. Der Applaus der Partei ist beiden damit sicher. Die bevorstehenden Kämpfe mit dem liberalen Koalitionspartner auch. Die Stuttgarter Zeitung stellt fest, das Verhältnis zwischen der SPD und ihrem Kanzler ist auch 1 Jahr nach dem Wahlsieg weiter intakt. Die Bereitschaft, Scholz bei seinen gelegentlich technokratisch formulierten Einlassungen zu folgen, ist bislang noch groß. Die zähe, aber richtige Grundbotschaft des Kanzlers lautet, es ist schwieriger, in der Realität etwas zu verändern, als einen Parteitagsbeschluss zu fassen. Die Süddeutsche Zeitung beobachtet, in der SPD wächst gerade eine Generation nach, die gerade noch rechtzeitig miterlebt hat, wie die SPD kurz davor war, sich selbst überflüssig zu machen. Das war Grenzerfahrung genug, um nicht nur vieles anders zu machen, sondern auch das Gesamte in den Blick zu nehmen. Die Partei braucht Scholz, Scholz braucht die Partei.
Und das war die Presseschau am Ende dieser Sendung, präsentiert von Joachim Eich. Soweit also der Blick in die Kommentarspalten der morgigen Tageszeitungen. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierher Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, eine gute Nacht.